Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, mein Name ist Lena Liebkind und ihr müsst euch unbedingt den Boing-Podcast anhören, wenn ihr auf Comedy steht. Inside-Infos recherchiert von Manuel. Schön den Comedians auf Zahnfleisch gefühlt. Macht Spaß.
Live on Tape aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boingidioten, liebe Boingländer. Ja, mein Name ist Manuel Wolf, ihr hört den Boing-Podcast und ich habe heute eine tolle Episode für euch, denn Kai-Ruth Wenzel ist mein Gast. Kai-Ruth Wenzel ist nicht nur die einzige Person auf der ganzen Welt, die Kai-Ruth heißt, sondern auch ein Comedian, der sehr lange schon dabei ist. Ihr habt ihn vielleicht gesehen bei Was guckst du von Kaya Jana oder auch bei Hausmeister Krause. Und er macht schon sehr lange Comedy, hat auch eine legendäre Show hier in Köln, den Jux Mix. Und 2005 hatte ich da meinen ersten Comedy-Auftritt in Köln. So lange ist das schon her. Und dieses Gespräch ist auch schon, also Kai-Ruth Wenzel ist schuld, dass ich auf der Bühne stehe sozusagen. Kai-Ruth Wenzel ist auch schuld, dass Kai-Ruth Wenzel auf der Bühne steht, sozusagen. Dieses Gespräch, also nicht dieses Gespräch, aber das Gespräch wurde schon etwas länger her aufgezeichnet. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu posten, aber jetzt ist es soweit und deswegen sind vielleicht einige Sachen, die wir sagen, nicht mehr so ganz aktuell, aber ich freue mich, es jetzt endlich zu veröffentlichen. Hier ist für euch Kai-Ruth Wenzel. Kai-Ruth Wenzel, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Ich darf dir alles sagen.
Ja.
Ja.
Dir ist auch bewusst, du musst nicht, du darfst.
Cool.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
Ja, es ist quasi ein nicht eindimensionales Interview,
doch, sondern schon.
Ein zweidimensionales.
Naja, meistens rede ich.
Okay.
Habe ich festgestellt. Dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Alles?
Alles.
Da darf man nicht sagen Off-Tape.
Nein, du, alles, was ab jetzt aufgenommen wird, darf auch ausgestrahlt werden. Dir muss vorher bewusst sein, was du sagst. Nicht, dass dir was rausrutscht.
Ja, okay.
Aus dem Mund, natürlich.
Okay.
Ja?
Bin aufgeregt.
Dann
krieg schon spitzige Hände.
Echt?
Nein.
Ach so, schade. Irgendwann habe ich den Gast, aus dem ich ein Geheimnis entlocke.
Ja, ich bin mal Home Climbing immer live, egal, das kommt, ist halt dann im Internet.
Gibt's denn Geheimnisse, die man dir entlocken könnte? Was hast du noch niemandem erzählt?
Ugh. Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich es dann wieder vergessen habe.
Ich glaube, es ist bei Comedians auch schwierig, irgendwie dass man irgendwelche Geheimnisse hat, weil entweder ist es zu langweilig, um es irgendjemand zu erzählen, oder es ist halt so interessant, dass man es sowieso jedem erzählt.
Ja,
ja.
So kann man sagen.
Ich habe ja kürzlich den Özgür Cebe hier zu Gast gehabt. Der hat gesagt, dass er mit Caroline Kebekus und dir bei Was guckst du von Kaya Jana angefangen hat und da 2 Jahre im Ensemble war. Stimmt das?
Das stimmt. Das finde ich nett, dass Özgür sagt, er hätte bei mir angefangen.
Nein.
Das hört sich gut an.
Ja, das hat er so gesagt. Oder ich habe es einfach falsch formuliert.
Ja, aber in der Tat, wir waren in der gleichen Sendung tätig, Was guckst du, mit Kaya Janar, und er hat zufälligerweise den Türken gespielt und ich den blöden Deutschen. Ich weiß nicht, wie die darauf kamen, dass das Rollenbild so besetzt wurde.
Okay, du meinst also, deine Beschwerde ist direkt, dass du getypecastet wurdest. Du hättest lieber den Türken gespielt.
Nee, ist keine Beschwerde. Es ist einfach das Offensichtliche.
Ja,
okay. Ich bin ja auch wirklich doof. Nein. Nein. Und Özgür ist ja wirklich ein Türke. Nee, obwohl, der ist ja gar nicht. Der ist ja, was sagt er immer am Anfang? Ein Drittel Türke.
Er ist ein armenischer Türke mit kurdischen Wurzeln oder ein armenischer Kurde mit türkischen Wurzeln oder ein türkischer. Ich glaube,
den Eröffnungsgag sollte einfach er machen, er kennt ihn besser.
Ja, ich glaube, also er macht ihn auch nicht mehr, und außerdem hat er, glaube ich, auch die. Eigentlich ist er, glaube ich, deutsch. Also von daher, ich glaube, er sucht es sich immer so aus, wie es gerade passt, aber wir müssen ja eigentlich, ich hätte meinem Gesprächspartner einfach besser zuhören müssen, dann hätte ich dir die Antwort wahrscheinlich liefern können.
Wir hören einfach mal rein, wenn er wieder einen Podcast mitmacht.
Nein, aber Özgür war bei Was guckst du? Die alte Folge ja auch noch.
Ja, oder man hört einfach deine alte Folge.
Ist genau. Auch eine gute Idee. Ja, man muss ja nicht warten, bis er wiederkommt. Hier kommt keiner wieder.
Ach, man kann sich das nochmal anhören.
Es ist alles, was online ist, ist das, für immer online.
Das ist ja wie ein Bild, das man sich auch nochmal angucken kann.
Ja, toll. Das ist welcome to the Dieses Internet.
Das Internet ist ja fantastisch.
Krass, oder?
Wahnsinn.
Deswegen sage ich ja, du musst aufpassen, was du sagst.
So. Ja, das ist das vergisst nichts, das Internet. Ja, ja.
War das eins der ersten Sachen, die du gemacht hast, oder das was guckst du, oder was hast du vorher gemacht?
Das war eine der ersten größeren Fernsehproduktionen, die ich gemacht habe, wo ich bei allen Staffeln mitgemacht habe. Mhm. Ich habe davor bei Fernsehen mitgemacht, aber das waren eher so Sachen wie Sendung mit der Maus oder
Sendung mit der Maus?
Lollo Rosso war ein Jugendmagazin im WDR, da habe ich mitgemacht als Kleindarsteller, so hieß das, glaube ich.
Lollo Rosso?
Lollo Rosso war eine Sendung mit, wie hieß sie, Rebecca
Simonet Barum?
Genau, die hat die
moderiert. Vom Zirkus?
Vom Zirkus, genau. Die dann bei der Lindenstraße, oder hat vorher schon bei der Lindenstraße mitgemacht, weiß ich jetzt nicht mehr. Und sie hat die Sendung moderiert, und mein Schulfreund Bastian Pasewka machte da auch mit, und mein anderer Schulfreund Bernhard Hoeker. Wir drei waren alle in dieser Sendung dabei, Lollo Rosso, wobei Bastian deutlich mehr in der Sendung vorhanden war, weil er war da Reporter und machte da irgendwie Jugendreportagen. Und wir machten zu dritt dann so lustige Sketche. Ich glaube, die Sendung lief, wann war das? 1994 oder so?
Hat er da schon die Sachen gemacht, die er dann später bei hier der Wochenshow so?
Er hat da der Basti hat da ein Nachrichtenformat entwickelt mit anderen Kollegen in Lollo Rosso. Das hieß Wichtig. Das wurde dann immer größer, weil es war auch wirklich sehr lustig. Das war so eine kleine eigene Reihe dann in der Jugendsendung. Das hieß Wichtig, und ich glaube, das war auch der Anlass, weswegen er dann mal eingeladen wurde zum Casting von Wochenshow, weil er einfach da schon der Anchorman war.
Verstehe.
Wichtig.
Eben wichtig.
Genau.
Und wie bist du dazu gekommen? Hast du einfach, ist das direkt nach der Schule oder wie?
Nee, wie gesagt, Basti und Bernhard, wir waren alle in der gleichen Schule. Ja. Wir übrigens auch Vera Deckers, die hast du ja auch im Podcast gehabt.
Ihr wart alle in der gleichen Schule.
Wir sind
Bernhard Hoeker und Bastian Pasewka habe ich aber noch nicht im Podcast. Also,
ja, lad sie doch einfach mal ein.
Ja, wie denn?
Einfach anrufen,
ganz
einfach.
Ja, natürlich.
Ganz easy. Wir waren alle in der gleichen Schule, nämlich im Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Und Bastian war der gleiche Jahrgang wie ich. Wir waren sogar in der gleichen Klasse, in der fünften. Ab der fünften waren wir in der gleichen Klasse. Bernhard Hoeker war eine Stufe über uns und Vera Deckers war eine Stufe unter uns. Wir waren quasi die Comedy-Jahrgänge in Bonn in der Clara-Schumann-Gymnasium. Oh, und daraus hat sich eine Theater-AG entwickelt. Also du hast ja gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Es gab eine Kleinkunst-AG. Da sind alle diese Personen drin gewesen und noch 20 andere Schüler aus allen Jahrgangsstufen. War eine selbstorganisierte Schüler-AG, wo wir Theaterstücke gespielt haben, wo wir dachten, wow, das ist so cool. Das ist total dichtes Format und lustig. Und die gingen dann halt so 3 Stunden. Ein Sketch dauerte so 20 Minuten, und wenn man sich es heute anguckt, denkt man, die Eltern haben geklatscht. Und mit der Zeit haben wir daraus eine Gruppe entwickelt, das waren die Comedy Crocodiles. Das waren Bastian Pasewka, Bernhard Hoeker, ich und noch ein Kollege, der jetzt Was macht er jetzt eigentlich? Der ist in Zürich.
Und dessen Namen ich vergessen habe. Nee, aber der war eh immer der Unlustige von uns. Den haben wir in die Schweiz abgeschoben. Nee. Keine Ahnung, wer das war. Eigentlich konnte niemand von uns den leiden.
Nee, aus ihm ist wirklich was geworden. Ich muss sagen, hat er ein Startup gegründet und macht irgendwie, was macht er nochmal? Öko-Bilanz ausgeglichene Öko-Vergleiche mit Versicherungen und sowas.
Also, Geld, er macht, sagen wir es so, er macht Geld.
Auf jeden Fall gut im Job und ja, das waren die Comedy Crocodiles und wir haben lustige
Sketche damit. Wie kommt so ein scheiß Namen?
Ja, Comedy, wir wollten unbedingt Comedy machen, weil Leute so...
Ja, aber Crocodiles.
Ja, weil CC halt. Comedy Crocodiles. Hörte sich nach... Amerika an, weil nämlich ja, Oliver Bröker, der was geworden ist mit einem Startup in der Schweiz, der war Austauschschüler in Amerika
und
hat diese Namensfindung da sich hergeholt. Crocodiles sportlich, aber auch Comedy.
Absolut, die Kabarett-Alligatoren, das war dann doch ein bisschen zu deutsch für euch.
Ja, wir wollten uns absetzen vom politischen Kabarett. Damit war Comedy ja auch noch so mega brand new.
Wann war das, 94 oder?
Nee,
das war noch früher.
Ich habe Abi gemacht 91
ja.
Und die Comedy Crocodiles sind entstanden 92. Also,
ja.
Das ist 28 Jahre her, liebe
Freunde. Ich sag dir, das ist genau, also bei mir war das exakt gleich nahezu mit Kumpels in der Schule. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Schule halt nicht in Köln war, sondern in Neustadt an der Weinstraße und es wirklich absolut niemand interessiert hat, ob man lustig ist oder nicht und man das auch, was weiß ich, nirgendwo einschicken konnte. Beim SWR habe ich, glaube ich, mal versucht, aber da
kam... Also ich will ehrlich sein, die Comedy Crocodiles, das hat jetzt auch nicht so viele Leute interessiert, ob das lustig ist am Anfang. Wir fanden es wahnsinnig lustig.
Und übrigens...
Wir haben ja gelernt.
Übrigens, so von wegen der war im Jahrgang über mir, der im Jahrgang unter mir, so in die ganze Comedy-Schiene und sowas, das war bei mir bei der Highschool, bei dem Highschool in New Hampshire so. Seth Meyers, Josh Meyers, Adam Sandler, Sarah Silverman in der Stadt. Und Manuel Wolf, hey.
Ja, aber wer sitzt jetzt heute hier im Podcast?
Absolut.
Manuel Wolf und Kai-Ruth Wenzel.
Yeah.
Ja, hey.
Na gut, aber dann machst du das ja im Endeffekt schon ewig und als ich angefangen habe, Stand-Up-Comedy zu machen, war deine Mixshow, du hast eine so der ersten Mixshows hier in Köln gehabt. Also ich meine, Nightwash gab es auch schon, aber so eine, die
ja, wobei ich habe Stand-Up halt erst sehr spät angefangen. Ich machte ja wirklich, das war ja richtig reine Sketch-Comedy und
ach so,
mir lag Stand-Up am Anfang auch überhaupt nicht. Ich wollte es unbedingt machen, weil alles machen wollten, ich war nicht dafür geboren. Also meine ersten Stand-Ups waren echt so sehr, sehr lausig. Und ich hatte den Vorteil, dass ich mal Was guckst du war und die Leute dachten, hey, er war von bei Was guckst du, cool, wir laden ihn mal ein.
Okay.
Und dann kam ich mit meinen lausigen Stand-Ups und alle freuten sich.
Weißt du noch, wie deine ersten lausigen Stand-Ups waren? Weißt du noch, was?
Ich glaube, mein erster Stand-Up war zum Beispiel ein Mega-Gag. Hallo, ich bin Kai-Ruth. Viele denken, ich komme aus Beirut. War schon mal so ein Mega-Kracher, muss ich sagen. Und dann war der zweite Gag, glaube ich, also wenn ich das Gag nennen will, Hallo Sophia, kommst du aus Sofia? Also solche Gags waren es, ne? Und dann über ein paar Minuten gedehnt und das Publikum holte sich einen Kaffee.
Ja,
aber ich habe dran gearbeitet und ja, dann habe ich irgendwann eine Mixshow gegründet.
Weißt du noch, wo das war?
Ich habe angefangen, meinen allerersten Stand-Up machte ich im Wohnzimmertheater bei der offenen Bühnenshow. Ich weiß jetzt legendär, nicht mehr, wer moderiert hat. Es war entweder Edno Bommel oder der unglaubliche Heinz. Auf jeden Fall war ich sehr aufgeregt. Und ich hatte noch viele weitere Auftritte.
Weißt du noch, wann das war?
Wann das war?
Welches Jahr?
Irgendwas um die Jahrtausendwende. 2001 oder 99, irgendwas.
Ja. Also die diese Show, also nicht unbedingt die mit dir, aber das war so die erste richtige Comedy-Show, die ich gesehen habe, die erste Show, die ich gesehen habe, nachdem ich 2003 nach Köln gezogen bin.
War die offene Bühne-Show.
Die offene Bühne im Wohnzimmertheater. Und ich habe ja auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und vorher Improvisationstheater gemacht und in den zwei Monaten dazwischen, wo ich dann hier war, Da hatte ich dann einerseits angefangen, bei Poetry Slam Bühnen irgendwelche Texte aus meinem Blog vorzulesen, was fürchterlich war.
Ja.
Und die offene Bühne habe ich mir angeschaut, da auf, ja, im Wohnzimmertheater und so.
Angeschaut oder und bist dann auch aufgetreten dann da?
Also deine erste Irgendwann bin ich dann auch, bin ich da auch aufgetreten, aber ich glaube fast, dass ich davor schon bei dir aufgetreten bin.
Wo war das denn? War das in der Viertelbar?
Das war in der Viertelbar, genau. Du hast den Juxmix gehabt, den es ja immer noch gibt. Und ja. Der Juxmix war aber damals in der Viertelbar bekannt als die kleinste Bühne Deutschlands oder der Welt oder sowas, weil die, du kennst sicherlich die genauen Maße, aber
ich glaube 1,14
Quadratmeter oder sowas. Und ich habe tatsächlich, weil ich ja so Blogs und Videoblog gemacht habe, irgendwie kam ich da dran, da mal aufzutreten, weil einer, den ich vom Schiff kannte, irgendwie immer in die Show gegangen ist, wenn er nicht da war. Und ich weiß nicht mehr genau, wie da die Connections waren. Aber ich habe dann natürlich auch noch kein Stand-up gemacht, sondern ich habe mit E-Piano irgendwas Lustiges gemacht. Und ich musste ja das E-Piano da auf diese 1,14 Quadratmeter. Also das war
kann wirklich sehr, sehr eng. Aber kam gut an, meine ich noch. Also, oder
ja, täuscht mich jetzt teilweise. Hier? Also, das allererste, was ich gemacht habe, war die Du bist Deutschland-Werbung vertont als Lied. Nichts anderes. Also, kannst du dich noch dran erinnern, wie irgendwann Deutschland mal eine Image-Kampagne für Deutschland gestartet hat mit allen möglichen Promis, wo es hieß, Ein Schmetterlingsflügelschlag kann einen Orkan auslösen. Auch du kannst bla bla bla, du bist Deutschland und so irgendwie. Und ein saublöder Text. Und in der Werbung haben alle möglichen Promis wie Günter Jauch und Harald Schmidt das irgendwie gesagt. Und in der Werbung kam die Musik von Forrest Gump drunter.
Okay. Und die Nummer hast du gemacht dann?
Ich habe den Text genommen von Du bist Deutschland und daraus einfach ein Lied gemacht. Also das gesungen, um irgendwie die Blödheit des Textes wichtiger zu machen.
Ich kann das mich war nicht erinnern,
sonderlich gut.
Ich meine, das wäre so eine Eurovision Song
Contest. Nee, das habe ich viel später gemacht.
Okay,
viel später. Danach habe ich ein Liebesduett mit einer Freiwilligen aus dem Publikum gemacht. Ein improvisiertes Liebesduett mit einer Freiwilligen aus dem Publikum, was ich so ein bisschen aus so einer Impro-Theater-Nummer habe von einer mehrstimmigen Impro-Theater-Gruppe. Also mehrere Leute, Impro-Theatergruppe, wo ich das mal auf Video in den USA gesehen habe, was Teil von meiner Magisterarbeit war, wo ich dann gedacht habe, das kann ich doch auch alleine.
Ja, also geht ja, doch.
Das war ganz witzig, aber es war halt auch, ist auch lustig natürlich auch durch die peinlichen Momente gewesen. Also so viel Eigenleistung ist da noch nicht dabei gewesen, sagte er jetzt.
Nee, ich kann mich jedenfalls erinnern, dass du da warst. Ja. Ich weiß, dass du ein wahnsinnig großes, schweres E-Piano auf diese Bühne gestellt hast. Ja. Ich meine sogar, dass du das gar nicht auf die Bühne gestellt hast, sondern einfach davor.
Vor die Bühne, aber dann riesenhoch, ja.
Genau, so richtig hoch aufgebockt, aber dass das Publikum es gut fand. Also das war ja wirklich auch sowieso ein sehr kleiner Raum. Es war ja nicht nur eine kleine Bühne, es waren ja auch einfach,
sehr kleiner Raum.
Weiß ich, 20 Quadratmeter voll, Raum. Ja. Und davon waren schon 5 Quadratmeter wieder die Truhe, wo das Bier drin war.
Genau.
Und aber das Publikum war sehr nah. Also es war vor allen Dingen sehr ehrlich. Man hat sofort gemerkt, wenn was ankam, aber man hat auch sofort gemerkt, man
war. Also ich bin dann jedenfalls auch in die Show gegangen, wenn ich nicht aufgetreten bin, weil es war schon cool, ja. Naja, gut. Ich habe jetzt gerade heute Mittag habe ich zufälligerweise, weil ich halt jetzt einen Online-Auftritt habe und seit einem Jahr meine Nummer nicht mehr gespielt habe und nicht mehr kann, habe ich versucht, rauszufinden, ob es eine Aufnahme gibt von so einer alten Nummer von mir. Habe ich meine erste Aufnahme vom Wohnzimmertheater gefunden.
Ah.
Und ich höre auf der Aufnahme, du warst da im Publikum.
Ich war im Publikum.
Ja, also das wahrscheinlich warst du auch als Künstler dran und saß zu dem Zeitpunkt im Publikum, weil ich da irgendwas rumgefaselt habe, so von wegen, dass das Publikum immer hey macht, wenn man irgendeinen Ort sagt, also hallo Köln oder so irgendwas. Und dann sage ich, was weiß ich, ich wohne in der Südstadt. hey, und ich habe aber auch mal in Nippes gewohnt, dann mache ich einfach alle Kölner Stadtteile durch und bei Nippes bist du halt der hey macht.
Oh mein Gott.
Ja,
das, und das konntest du raushören?
Ja,
kannst du raushören?
Ja, cool. Du hast schon eine Stimme,
die man erkennt. Die Aufnahme musst du jetzt eigentlich noch reinschneiden in den Podcast.
Ja, das ist immer echt eine gute Idee. Stimmt, aber dann merkt man ja, wie schlecht die Nummer ist, weil deswegen habe ich dich ja auch gefragt.
Du kannst
ja
einfach nur den Einwand da, was ich reingerufen habe.
Nee, deswegen frage ich dich, deswegen frage ich dich ja, was die erste Stand-up ist, die du gesagt hast, weil ich habe da nämlich, bevor ich ans Klavier gegangen bin, auch was erzählt und ich war mir so sicher, dass das super lustig ist. Und es hat aber nie, wenn ich das gespielt habe, hat nie jemand gelacht. Und ich habe es 5-mal probiert und dann habe ich es beerdigt. Aber, und das war 2011 oder sowas. Und bis zum heutigen Tag verstehe ich nicht, was daran nicht lustig ist. Weil ich finde es immer noch,
Dann ja. Mach's doch jetzt nochmal.
Pass auf. Du kannst mir vielleicht sagen. Also. Ich finde den Gedanken so toll. Also ich war auf einer Party, also ist natürlich eine wahre Geschichte. Ich war auf einer Party bei Freunden, habe ein bisschen was getrunken und bin dann nach Hause gegangen und die haben in so einer Allee gewohnt, wo so Bäume halt versetzt sind und direkt vor der Haustür haben Nachbarn an einen Baum so ein Schild halt geklebt, auf dem stand: "Dies ist keine Hundetoilette!" Ausrufezeichen. Also habe ich dran gepinkelt.
Ah.
Ja.
Und da ist das Publikum ist nicht sofort
ausgerastet. Das Publikum so, nö. So, aha. Und dann sage ich, ja, aber es geht noch weiter. Ich habe bei der Party was liegen gelassen. Und deswegen bin ich am nächsten Tag nochmal hin, um es abzuholen. Und habe gesehen, dass tatsächlich an diesem Baum mit dem Schild ein Hund dran vorbeigegangen ist und nicht dran gepinkelt hat, aber einen Baum weitergegangen ist und an den Baum halt dran gepinkelt hat.
Also
kein Schild war. Also habe ich mir einen Zettel und einen Stift geholt und habe an den Baum ein Schild gemacht: "Dies ist eine Hundetoilette."
Ja.
Kann was ist machen. Daran nicht lustig?
Kann man machen. Ist jetzt so als erster nicht. Gag, weiß ich nicht. Aber kann man machen.
Ich finde die Idee grandios. Naja, gut.
Okay. Aber du hast quasi dein Revier markiert. Der Hund traute sich nicht mehr an den eigentlichen Baum.
Ach, du meinst, der hat das gerochen, meinst du?
Ja, der hat Fremdurin wahrgenommen und dachte sich, oh nee, hier nicht.
Ist schon. Ah, okay. Und das ist dem Publikum bewusst, so dass sie die Unlogik hinter dieser Nummer erkennen.
Das Publikum das auch überlegt und war dann abgelenkt und konnte dann nicht mehr lachen. Oder das Publikum hatte keine Lust auf Urinwitze zu.
Also du meinst, muss ich den zweiten Teil zuerst machen und dann sagen. Also aber dafür habe ich dann dran gepinkelt.
Ich weiß nicht. Vielleicht machst du erstmal gar keine Gags mit Pinkeln. Wobei ich ja auch ich habe auch viele Urin-Gags.
Aber sind nicht die ersten. Urin-Gags, ja. Also in England sind ja Fäkalien sehr beliebt.
Ja, habe ich auch gehört.
Die finden nichts lustiger als Scheiße oder so.
Ja.
Warum?
Ich weiß es nicht, weil die im Alltag vielleicht nicht so viel darüber reden. Ich weiß es nicht. Vielleicht.
Aber naja, gut.
Das Erbe, das was weiß ich, wie es
ja, dann müssten die Engländer ja die ganze Zeit über Sex reden eigentlich auf der Bühne, weil es heißt ja, es gibt ja den alten Spruch, no sex, please, we're British.
Ja, aber die reden ja auch ganz viel über Sex auf der Bühne.
Auf der Bühne, echt?
Habe ich gehört.
Ach so.
Oder sind das nur die Amis?
Die Amis auf jeden Fall, also.
Es gibt doch jetzt ich meine, du verarschst mich jetzt, aber hier die britischen Serien habe ich doch gerade gesehen, wie hieß die jetzt?
Was, Carry On?
Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Pure lief gerade, geht's ja nur um Sex.
Ja, stimmt.
Lief doch gerade auf One und jetzt noch eine andere britische Serie lief vorgestern.
Ja, also ich habe immer Doctor Who geschaut und da geht's komischerweise nie um Sex. Weil das ursprünglich halt ja auch eine Sendung war für Kinder und dann später für die ganze Familie. Und Dr. Who ist ja ein Alien und irgendwie.
Bei Pepper Woods geht es auch nicht so viel um
Sex. Bei wem?
Pepper Woods.
Was ist das?
Peppa Pig. Das ist eine Kinderserie. Die ist sehr lustig. Das ist eine schöne, lustige Kinderserie.
Ist das, wo du
die... Ich schaue die hier mit meinen Kindern, also mit meiner Kleinsten. Und die sind auch lustige Gags drin für Erwachsene. Also ich schaue die... Ja, man kann ja Kinderserien gucken, wo man sich einfach nur langweilt. Das ist zum Beispiel Conny. Conny kriegt ein Fahrrad. Conny lernt schwimmen. Das ist... Conny macht alles, macht auch immer alles sofort. Deine, ja, ich will so Fahrrad fahren lernen. Und die Eltern kauften am nächsten Tag ein Fahrrad.
Ist das so deine Beschäftigung zur Zeit?
Und die Eltern bauten am nächsten Tag einen Swimmingpool in
Garten. Oh Mann.
Und Peppa Pig ist ganz lustig, muss man sagen. Weil da lustige Gags drin, es wird immer gemacht. Und da freut man sich einfach. Und meine Tochter macht da auch. Und schaut es euch einfach mal an, liebe Hörer.
Du meinst, also lustig, es geht ja um lustige Putz. Geräusche, also sowas wie die Furzmaschine von Leslie Nielsen.
Die machen, oder? Die stellen sich alle vor, ich bin Peppa Wurz. Und dann kommt das nächste und dann kommt der Papa und dann wackelt das Bild noch doller, weil er ganz laut macht.
Langsam mache ich mir Sorgen. So, wie war denn letztes Jahr so?
Ja, ich habe viel Zeit und da schaue ich viele gerne Kinderserien. Peppa Wurz, die ganze Staffel, die ganze Nacht durch, weil es so lustig ist.
Das ist also eine aktuelle Kinderserie.
Nee, Peppa Wutz ist nicht so aktuell, aber so, Kinderserie ist ja immer aktuell. Ja, ist auf schon, jeden Fall bei Amazon Prime. Also ich bin der ein böser Mann und habe Amazon Prime und da kann man Peppa Wutz umsonst gucken. Und deswegen tue ich das
auch
mit meinen Kindern.
Jetzt machst du auch noch kostenlos Werbung für die
sozusagen. Ja, tut mir leid.
Ja.
Aber es gibt ja auch andere Streaming.
Ja, man kann ja auch einen kostenlosen Probenmonat oder so. Ja.
Genau,
ja,
man kann es auch wieder kündigen, bla bla bla.
Aber was Kinderserien angeht, da ist, du bist doch so mindestens zwei, drei Generationen vor mir eigentlich. Also vom Alter her. Ja, wir sind ungefähr das gleiche Alter. Aber ich kenne nur die Kinderserien aus meiner Vergangenheit halt noch, die man dann im Erwachsenenalter vielleicht mal wieder schaut, weil man sie auf Amazon Prime entdeckt, zum Beispiel Pumuckl.
Ja, Pumuckl läuft auch auf,
absolut.
Auf einem Streamingdienst.
Genau, der mit A anfängt und mit Loch aufhört, genau.
Habe ich versucht zu gucken, aber kommt irgendwie bei meinen Kids nicht so gut an.
Oh, also ich habe keine Kids und ich habe es trotzdem geschaut mit meiner Freundin. Und irgendwann sind wir aber auf die Idee gekommen, dass Pumuckl gar nicht existiert und der arme, einsame Schreiner sich den halt nur vorstellt, um als Coping-Mechanismus mit seiner Einsamkeit, weil er ist ja nicht verheiratet und wird von allen komisch angeschaut und sowas und man sieht ihn oft allein durch die Straßen wandern und dann trinkt er übrigens immer schon vormittags sein Bier. Ne, ja. Und so, und sitzt im Zoo zum Beispiel ganz allein, geht allein in den Zoo und sagt, hier Pumuckl, schau mal die Tiere und sowas. Und wir haben uns immer vorgestellt, dass halt Pumuckl gar nicht existiert und alle Szenen, wo Pumuckl drin ist, einfach ausgeblendet und so. Und das macht das Ganze sehr, sehr tragisch und traurig.
So wie Beautiful Mind quasi.
Was ist das denn jetzt schon wieder?
Das ist doch der Film mit... Dingenskirchen, der einen Oscar gewonnen hat.
Du wirfst einfach irgendwelche Worte raus und dann sagst du, ja, das
der
ist
Mathematiker,
doch das
Dings mit dem der Dings. Wahnvorstellungen hat und die irgendwelche Formeln rausfindet. Hollywood-Streifen mit, ich weiß nicht.
Hawkins? Stephen Hawkins?
Nein. Der Schauspieler ist. Leute, guckt bei Google nach und ihr wisst sowieso alle, wie der heißt, der Schauspieler. Auf jeden Fall. Und
wir beide wissen. Den gibt's auf Amazon, ne?
Ich weiß nicht, den gibt's überall. Gibt's auch sogar auf YouTube.
Oh Mann. Na gut. Und hier, wenn es nicht Peppa Pig, sondern Pickledy und Frederick.
Das kenne ich jetzt nicht.
Ach was.
Tut mir leid.
Du, Pickledy. Nee, du, Frederik, wo kommen denn die, keine Ahnung, kleinen Kinder her? Nichts leichter als das, sagte Frederik. Komm mit. Und Pickledy kam mit.
Und wo, so, das lief in Süddeutschland? Oder?
Hat das jetzt so ein bisschen süddeutsch geklungen?
Nee, weiß ich nicht.
Nein, das lief im Vorabendprogramm.
Ist das jetzt eine Serie oder sind das diese Werbemännchen? Deswegen frage ich, ob
das nein, das sind nicht war. Die Werbemännchen. Das sind nicht die Werbemännchen.
Wie hießen die denn nochmal?
Ach, hast du da nicht eine Nummer drüber
Kasimir?
Gehabt?
Ute Schute Kasimir? Nee, Moment, heißen wir. Aber da gab es auch noch welche in Süddeutschland, die hatten
ja,
so
eine der Esel und genau. Das Äffche und der Esel oder sowas.
Genau.
Das ist der Äpfel und Banane Blues.
Genau.
Nee, das war es nicht du. Das war nicht die Ramona Schuhkraft?
die da eine Nummer drüber gemacht hat?
Nee, aber kann auch nicht sein, das ist ja aus Köln hier.
Nee, aber die Ramona...
Das ist der Äpfel und Banane Blues.
Das macht doch die Ramona Schwäbel doch die ganze Zeit.
Ja, das kann sein, ja. Die waren großartig. Viel besser als die Mainzelmännchen. Ja.
Ja, die haben ja auch.
Und dann gab's dann gab's noch dieses Männchen, aber die waren nicht vom Hessischen Rundfunk, die waren vom SDR. Vom Hessischen Rundfunk war dieses Männchen, das ein Haar, Antenne als Haar hatte irgendwie.
Ja, das ist ja die Zeit, wo man ja wirklich nur ein drittes Programm hatte. Und das war halt das, wo man gerade war.
Und wo deswegen die Werbeplätze halt auch nicht so gut ausgebucht waren, die nur zwischen 18 und 20 Uhr sowieso ausgestrahlt werden durften. Und zwar noch nicht mal auf dem dritten, sondern in der ARD, wo sie ihre Schiene bekommen haben, wo die ARD
sich... Regionalfenster.
Genau. Und man noch Zeit hatte. Ja.
Da hatte man viel Zeit. Da hatte einen Spot und dann waren wieder ein paar Figuren.
Da gab es auch noch, wie heißen die Test
Testbilder,
genau.
Ja, es gab ja auch eine Probesendung für den Stereoton im Fernsehen. Die habe ich gerne gesehen. Die kam immer nachmittags. Also es gab, glaube ich, irgendwie das Schulfernsehen. Das lief irgendwie bis eins. Und dann gab es so eine Pause bis 17 Uhr. Und dazwischen, das fing, glaube ich, immer dann 15 Uhr an, kam so eine Werbesendung für Stereoton. Die gingen irgendwie so 10 Minuten, waren so irgendwie Pink Panther Musik und irgendwie, ja, der Stereoton, erleben Sie jetzt auch den Raumklang, bla bla bla. Und wir zeigen Ihnen folgende Testsequenzen. Emil. Und das habe ich... Mein Gott, man muss mir langweilig gewesen sein als Kind. Da habe ich das mehrmals hintereinander
angeschaut.
Geguckt. Und da habe ich immer den Pink Panther.
Und du hast es mit deinem Kassettenrekorder aufgenommen, damit es dir jederzeit anhören kannst. Du hast festgestellt, Moment mal, das ist ja gar nicht Stereo.
Ich habe es tatsächlich aufgenommen mit einem Diktiergerät, was mein Vater hatte, wo so Mikrokassetten drin waren. Aber das war
guck mal, Stereo.
A, nicht Stereo und B, auch eine mega lausige Qualität. Aber war cool, ich konnte es überall mitnehmen. Dann konnte ich nochmal Pink Panther hören.
Konntest du leider nicht Stereotest. Ich war bei meiner, ich war immer froh, wenn wir Kinder mal bei der Oma im Saarland abgeliefert wurden, weil im Gegensatz zu uns, die drei Sender hatten, hatte die Oma vier, weil RTL anfing, aus Luxemburg zu senden. Und das war dann über Antenne im Saarland empfangbar, ja. Und das war dann so cool, weil die ja auch immer erst um 15 Uhr oder 16 Uhr oder keine Ahnung wann angefangen haben mit ihrem Programm und dann die Moderatoren da erstmal auf dem Sofa rumsaßen, so Werner Schulze Erdl und Horst irgendwas, die da haben dann erst nochmal drüber geredet, so, ja, was denn heute so kommt und was wir heute so machen. Und
da
dann
hieß
so.
Das ja auch noch RTL Plus. Das war ja noch
das
Logo und das Plus war immer so als Unterstrich. Und
genau, genau.
Ich kenne das nämlich auch, weil ich das im Urlaub, wenn wir im Schwarzwald waren, im Urlaub, da...
Ach, da kam das auch?
Da konnte man das auch mehr recht als schlecht empfangen, aber das war oben auf dem Berg und dann konnte man irgendwie auch ein bisschen Signal von RTL Plus
abgreifen. Finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass man dann klingt der Sender noch wie so eine Familie, dass man halt gemeinsam das Programm anfängt und auch beendet. Da muss man dann gar nicht mehr so sehr sich drum sorgen, dass man halt Zuschauer verliert, wenn die eine Sendung vorbei ist, an den anderen Sender. Was halt bei 500 oder was weiß ich Sendern, wie es jetzt gibt, halt eher das Problem
ist. Das ist ja auch noch die Zeit, wo viele Fernseher noch gar keine Fernbedienung hatten und man musste ja dann aufstehen,
um zu schalten.
Deswegen gab es ja eh nicht so viele Wechselwillige.
Das Allerschönste war, wenn die ARD die Programmvorschau gemacht hat und eine Sprecherin dastand und dem Zuschauer erzählt hat, was das Programm des Tages sein wird. Und neben ihr stand ein Saba hießen die, ne? Nicht Saab, sondern Saba.
Die Fernseher,
diese Saba. Diese ikonischen Kästen. Und auf dem Sender war dann, auf diesem Fernseher war dann das ARD-Logo drauf.
Ah ja, genau, stimmt.
Anstatt dass das irgendwie halt per Bluescreen oder sowas eingeblendet wird, stand der Fernseher auf dem Tisch. Und der tolle Effekt war, dass wir ja auch so einen Fernseher hatten und dann im Endeffekt den Fernseher im Fernseher gesehen haben. Boah, Meisterwerk der Technik.
Worüber wir uns erfreut haben, muss man sagen.
Die einfachen Dinge, weißt du?
Früher war alles besser.
Das AAD-Emblem auf einem Sama-Fernseher, der im Fernseher
ist. Das ist noch so eine Sache.
Wahnsinn.
Ich hab ja so eine Nummer drüber gehabt, wie doof es ist, früher ist alles besser zu sagen, die ich vor allen Dingen halt, wenn ich auf Englisch spiele, den Engländern erkläre, dass wir Deutschen immer sagen, früher war alles besser, was heißt in the past everything was better, which is a really stupid thing to say. Especially for a German, ne? Irgendwie. Und dann denke ich mir, das kann ich jetzt auch nicht mehr spielen, weil mittlerweile stimmt es ja. Das, also zumindest seit einem Jahr war früher, also ist der ganze Punkt der Nummer war, dass das nicht stimmt, dass alles konstant eigentlich immer besser wird, ja. Dass das nur eine Einbildung ist, weil man die schlechten Sachen schneller vergisst als die guten Sachen, dass diese gute alte Zeit, dieses früher war alles besser, dass das ja gar nicht wirklich existent ist. Aber seit einem Jahr ist es ja wirklich so, dass früher...
Also aber jetzt können wir ja sagen, es wird jetzt wieder bald besser.
Meinst du?
Ich hoffe doch sehr, weil sonst weiß ich nicht.
Ja, aber das konnte man doch immer...
Depressionen.
Auf Dauer. Die Depressionen, die habe ich ja schon. Aber die hatte ich auch schon vor Corona.
Also, zum Glück machst du einen Podcast. Dafür bist du eigentlich ganz lustig.
Obwohl, das sind ja
so,
viele,
so muss möchte man sagen. Ich den, ist ja gerade Thema. Ne?
So möchte ich bitte den Podcast auch bewerben. Also hört den Boing-Podcast. Dafür, dass er Depressionen hat, ist er ja eigentlich ganz lustig.
Ist doch gerade Thema hier. Thorsten Sträter und Kurt Krömer haben doch auch über Depressionen geredet.
War
doch,
ja, aber das
ich weiß nicht, wann wird das überhaupt ausgestrahlt, der Podcast?
Welcher dieser hier jetzt? Ja,
den wir gerade jetzt machen.
2023, 2024. Genau. Je nachdem, wie viel, kommt drauf an, wie viel.
Wo die Leute wieder sagen, früher war alles besser.
Naja, also irgendwann schneide ich den zusammen und dann gucke ich mal, ob ich irgendwelche interessanteren Gäste noch vor dir finde.
Genau, ob man die noch vorziehen kann.
Ja.
Und wenn dann mal so eine Sendepause ist im August, September, wenn wirklich auch alle nicht mehr da sind
mehr,
im Urlaub, ne, und auch wirklich kein Internetradio mit haben, dann.
Ja. Aber das mit Thorsten Sträter ist ja schon länger bekannt.
So. Ja, aber es ist auch gerade.
Und das mit
Kurt Krömer doch gerade auf Sendung ist.
Ja.
Und der als,
also ich finde es kam natürlich groß. Es war sehr, sehr, sehr gut und sowas, um halt weil Leute hören oft weg bei dem Thema. Und selbst wenn jemand sagt.
Was hast du gesagt?
Ja. Der musste sein.
Ja, musste ja. Moin,
selbst wenn jemand sagt, dass er Depressionen hat oder so irgendwas, ist es natürlich für Leute, die das hören, ist das unangenehm, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und sowas. Und von daher ist so eine Sendung mit Kurt Krömer und Thorsten Sträter dann schon wichtig. Die Sendung die Woche drauf war allerdings wie hieß die bei der AfD früher so groß war? Frauke Petri, genau. Frauke. Die Sendung danach war mit Frauke Petri und ich denke mir, ja, okay, ist das... Also jetzt ist Thorsten Sträter da und man redet über Depressionen, weil das mal gehört werden muss. Und jetzt ist Frauke Petri da, weil
sie gibt.
Mal gehört werden muss.
Weil es sie gibt.
Ja, muss das sein?
Weil die anderen von der AfD oder Ex-AfD-Mitglieder nicht kommen wollten, weiß ich nicht.
Ja, aber vielleicht
Heiner will Lauterbach man die auch nicht da haben. War das die Woche danach? Heiner Lauterbach war ja auch.
Heiner Lauterbach?
Quatsch, hier. Der andere, der Corona-Lauterbach, Karl Lauterbach.
Hey, vielleicht ging es uns, genau, wir sollten Heiner Lauterbach, die ganzen Sprüche, gibt es den überhaupt noch, Heiner Lauterbach?
Ja,
habe ich mal.
Auf Amazon Prime schon, zum Dorn. Nee, ja doch, war, glaube ich, gerade am ZDF.
Heiner Lauterbach habe ich einmal getroffen und da habe ich, ihn, und zwar, ich war in der Uni, habe ich Uni-TV gemacht und ich habe so eine Kolumne gehabt, wo ich so blöde Fragen halt den Leuten stellen wollte, beziehungsweise nicht blöde Fragen, sondern Fragen, die sich halt andere nicht trauen. Aha. Und Heiner Lauterbach hat in der Verfilmung von Der Campus den Professor gespielt.
Ja.
Und völlig, in meiner völlig unwissenden Arroganz und Ignoranz habe ich ihn, der ja nur in Anführungszeichen mittlere Reife hat, bei der Premiere gefragt, Herr Lauterbach, fiel es Ihnen schwer, einen gebildeten Menschen zu spielen?
Was hat er gesagt? Was hat er geantwortet?
Er hat gesagt, was ist denn das für eine blöde Frage? Ja. Und natürlich ist es eine komplett blöde Frage, weil einmal kann ein Schauspieler spielen, was auch immer er möchte. Ein Schauspieler muss kein Mathematikprofessor sein, um einen Mathematikprofessor zu spielen. Und andermal ist es so, dass diese Einstellung, dass man nur mit einem Uni-Abschluss irgendwie gebildet ist, eine Einstellung, für die ich mich sehr, sehr, sehr schäme.
Die kommt gut an.
Ja, nee, ich finde das ja auch. Also so viele blöde Leute, die einen Uni-Abschluss haben, es ist natürlich kompletter Quatsch.
Stellen blöde Fragen.
Man kann, ja, genau. Man kann auch mit Uni-Abschluss so blöd sein wie ich. Man kann aber auch ohne. Man kann
auch ohne Uni-Abschluss blöd sein, das stimmt. Gibt's alle.
Was?
Gibt's alles.
Ja.
Ob mit Uni oder ohne
alle,
Uni-Abschluss.
Halten wir fest, alle sind blöd.
Alle, genau, alle außer uns.
Einfach alle sind komplett blöd. So, du hast mit Heinz und Vera eine Sendung gestartet in der Corona-Zeit.
Das ist korrekt.
In der Kneipe, in der du
den Juxmix machst. Ja, genau, der Heimathirsch in Köln-Nippes. Mhm. Und die Sendung nennt sich Home-Kneiping. Wir bringen die Kneipe nach Hause, weil die Kneipen ja geschlossen sind. Und wir das Kneipengefühl ein bisschen jedenfalls zu den Menschen an den Computern und den internetfähigen Fernsehern bringen wollen. Genau, das machen wir ja seit inzwischen fast genau einem Jahr.
Ja.
Jeden April Dienstag. 2020 haben wir angefangen. Anfangs haben wir sogar zweimal die Woche was gemacht. Weil wir dachten, oh Gott, Corona geht so schnell vorbei, lass es mal lieber zweimal die Woche machen.
Das ist so das Ding. Hey, lass uns eine Corona-Sendung machen. Nein, Corona geht um, halt!
Nee, dann haben wir es aber nur noch wöchentlich gemacht, weil es dann doch ein bisschen anstrengend war. Aber wir haben es durchgezogen. Wir haben es den ganzen Sommer auch durchgezogen, auch als dann die Öffnung stattfand.
Ach ja?
Und
ja, Leute, ihr könnt wieder rausgehen. Wir bleiben trotzdem hier.
Naja, aber es war ja schon so, man durfte in die Kneipen gehen. Aber im Sommer, wer ist denn in die Kneipe denn wirklich reingegangen? Es waren ja Leute hauptsächlich draußen.
Ja.
Und in die Kneipe und Restaurants waren jetzt nicht so viele Menschen.
Stimmt. Also statt draußen im warmen Sommer bei einem schönen Sommerabend zu sitzen, kann man stattdessen zu Hause bleiben. Und
ich fand es auch an den Tagen, wo es ein bisschen kälter war, war es auffallend viele Menschen draußen. Egal, wir haben es durchgezogen, wir haben es weitergemacht und
Das heißt dann ja aber, dass falls irgendwie plötzlich unerwartet doch ein paar Millionen Impfdosen in irgendeinem
vom Himmel Keller fallen, entdeckt, aus dem Frachtflugzeug rausfallen und sofort verimpft werden.
Falls irgendwie wir es doch übers Herz bringen, Sputnik 5, dem bösen Kommunisten halt einfach mal ein bisschen Geld geben, ist den doch völlig okay.
Kommunisten-Impfstoff.
Oder merken, ach, der chinesische Impfstoff ist ja doch gar nicht so schlecht. Na gut, dann bestelle ich den halt auf Amazon.
Also wir machen die Show, wir haben es ja gemacht immer bei Facebook.
Ja.
Wir hatten auch eine Facebook-Seite dann etabliert, Home-Kneiping. Haben es immer für lau gestreamt und das Ganze ging ja auf Spendenprinzip. Die Leute konnten uns halt, eigentlich war es so gedacht, dass die Leute wirklich zu Hause ein Bier trinken, schreiben sich das auf ihren eigenen Deckel und bezahlen dann den Deckel bei uns per PayPal oder Überweisung.
Aber wo wollen
das hat
das
überhaupt Bier null funktioniert.
Ach so.
Also wir haben halt gesagt, wir machen die Show, ist umsonst, ihr könnt sie gucken und wenn ihr Bock habt, 1-2 Euro, tun keinem weh, wenn genug Leute das machen, dann können wir das finanzieren und es funktioniert. Aber es hat niemand gemacht, aber es gab immer diese Lokalrunden. Man konnte halt eine Lokalrunde schmeißen und dann wurde man namentlich erwähnt. Und das haben relativ viele Leute gemacht. Und so konnten wir das immer so, sagen wir mal so, wir haben es dann so finanziert, dass wir nicht allzu viel draufgezahlt haben, weil wir mussten ja auch Technik dann irgendwie etablieren. Und
Leute, und ist es immer noch kostenlos?
Es ist jetzt nicht mehr kostenlos. Wir machen es jetzt auf Klanghelden TV und man kauft sich eine Eintrittskarte. Das? Klanghelden TV
ist das die, von Ask Helmut? Oder?
Nee, das ist von Hilmar Schulz. Ist die Abspielstation. Da kannst du den Stream kaufen, wenn du dir vorher eine Eintrittskarte quasi kaufst.
Aha.
Genau, und da gibt es dann diverse Tickets. Es gibt das an der Theke-Ticket und das Sofa-Ticket, wenn du das mit mehreren Leuten schaust, wo wir natürlich das nicht nachgucken können, ob es jetzt nun drei Leute gucken oder nur einer, ist halt eher symbolisch. Und es gibt das VIP-Zoom-Ticket, denn wir haben ein echtes Publikum in der Show per Zoom-Konferenz, wo wir die Leute einblenden, wo sie sich visuell bemerkt.
Das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich was aus England gesehen habe, vom Angel Comedy Club. Es gab zwei verschiedene Ticketkategorien. Die eine ist halt, dass du den Stream sehen kannst, und die andere ist halt, dass du deine Webcam halt auch anhaben kannst und an bestimmten Stellen der Show halt auch mit den Comedians interagieren kannst.
Ja. Genau, und so haben wir das auch, und man sieht halt dann ein Live-Publikum. Mhm. Wir sehen es auch, wir haben halt Fernseher aufgebaut in der Kneipe, sodass wir auch Zuschauer sehen. Und das Gefühl haben, hey, da sind Menschen, die hören uns zu und freuen sich, wenn wir was machen. Letztendlich ist es geplant, wenn jetzt doch tatsächlich mal Kneipen öffnen dürften und Theater, dass wir das vielleicht auch einfach hybrid machen. Also sowohl online als auch mit Publikum in der Kneipe. Also ich habe ja früher den Jux-Mix dort gemacht, ist so eine mittelgroße Kneipe mit schöner Bühne. Und dass wir das dann aber nur einmal im Monat machen.
Das ist so die. Also das heißt, ihr seid jetzt nicht die Leute, die hoffen, dass Corona nicht vorbeigeht, weil ihr jetzt eure Gesinnung gefunden habt.
Also das ist ganz schön, dass wir das machen können jede Woche. Aber
ich habe mich da jetzt dran gewöhnt. Ich habe keine Lust mehr auf Leute.
Ich will nie wieder Menschen
sehen. Wieso denn? Was soll ich denn?
Ja, schon heute wieder Manuel Wolf hier gesehen.
Das ist mir schon zu anstrengend. Schon
eine Person zu viel. Auf Wiedersehen. Nee,
Ich
freue mich auch mal, wenn ich mal wieder vom Publikum stehe echte Lacher höre.
Das stimmt. Aber das ist witzig, dass jetzt so im Kleinen, dass die Home-Kneiping auch die Entwicklung gemacht hat von, okay, wir haben die Show kostenlos gemacht und jetzt nehmen wir Eintritt. Und das ist ja das, was ich eigentlich schon was ich vor Corona bei offenen Bühnen und kleinen Mixshows und so etwas immer gesagt habe, weil immer viele Leute anfangen mit einer kostenlosen Show. Ich mir gesagt, nein, verdammt nochmal, nehmt Eintritt. Nicht am Ende geht der Hut rum, sondern nehmt Eintritt, sonst denken die Leute, es ist nichts wert. Und das ist ja.
Da hast du in der Tat recht, aber wir haben es halt ausprobiert. Das war ja die Corona-Zeit, du wurdest ja vollgeschissen mit Streams. Alle haben ja dann plötzlich gestreamt.
Absolut, ja.
Und wir haben, die Idee war halt, es gucken so und so viele Leute. Und wenn jeder halt dann 2 Euro zahlt für ein Bier, was er dann während der Show trinkt, das war ja die Kneipe nach Hause und die Leute sollten ja dann
auch. Ich verstehe das schon.
Dann haben wir die kritische Masse erreicht und dann kriegen wir das hin. Aber das halt, muss man einfach sagen, das hat nicht funktioniert. Wir haben auch wirklich da investiert in Facebook, Werbung und tralala. Aber es bringt halt nichts. Nee. Die Leute wollen es kostenlos sehen oder gar nicht. Und wir haben es natürlich auch entwickelt. Also die ersten Home-Kneiping-Shows waren schon gut.
Ja.
Aber auch wir sind gewachsen und haben ja auch dann auch aufgerüstet mit Technik. Wir haben jetzt inzwischen 3 Kameras da. Also wir geben da ein bisschen Gas. Aber wir hatten dann auch, wir haben ja auch immer einen Stargast, der da auftritt. Ja. Johann König war da, Ausbilder Schmidt, Matze Knob. Und die haben halt auch mal irgendwann gesagt, Leute, ihr könnt es halt auch einfach nicht mehr verschenken.
Alle drei noch nicht bei mir. Soll ich die auch einfach mal anrufen?
Ruf die einfach mal, oder ruf doch mal bei Homekneiping an. Man kann das sogar anrufen bei Homekneiping. Über das Festnetztelefon von dem Heimathirsch. Wir hatten ein Gewinnspiel gemacht. Das war crazy.
Also ich verstehe das schon, weil wie soll man online dann eigentlich für etwas, für eine Eintrittskarte halt verkaufen, wenn, also das ist natürlich eine schwierigere Hürde, jemanden zu überzeugen, dass er jetzt für eine Sendung irgendwie halt Geld ausgibt, wenn er dafür noch nicht mal die Umgebung wechselt, sondern zu Hause ist am Fernseher oder Computer, wo man ja YouTube und Netflix und sowas halt auch kriegt ohne, gut, man Netflix hat man halt sein Abo, aber halt auch kriegt ohne dafür eine einzelne Sendung halt was zu zahlen. Das ist ja im Endeffekt so wie hieß das denn, wenn so ein Boxkampf war oder sowas, wenn man sich so eine einzelne oder den Super Bowl oder ganz früher so eine einzelne Sendung halt gekauft hat, ne?
Ach.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Pay-per-view war das.
Pay-per-view, genau. Genau, im Endeffekt, genau. Ja. Im Endeffekt ist Home-Kneiping also Pay-per-view.
Ja, so funktioniert es jetzt. Oder ist jetzt auch nicht so, dass die Leute uns die Karten aus der Hand reißen. Aber wir wollen halt auch so eine gewisse Sache, hast du richtig erkannt oder hast du schon meinetwegen vorher erkannt, wo wir überhaupt angefangen haben? Die Wertigkeit ist ja, da, ja. Dass die Leute, waren auch immer ein bisschen getrieben bei Facebook. Wir haben das ja dann gesehen, du kannst es ja hier mit diesen tollen Tools da vom Zuckerberg angucken, wann schalten die Leute aus, wann gucken sie nicht mehr weiter.
Oh, okay.
Und deswegen haben wir dann auch möglichst schnell die Sendung und nicht zu lang und jetzt das nächste und wieder Kamerawechsel, dass ja auch nur ja nicht da allen Facebook-Zuschauer dann wieder ausklickt.
Ja, aber da kann man auch sich
und das hast du halt in dieser Ticket-Show jetzt nicht mehr so doll, weil die Leute, die sich dann auch wirklich bewusst ein Ticket kaufen, die werden nicht nach 10 Minuten ausmachen, weil sie denken, oh Gott, jetzt habe ich ja eine Minute am Stück zugehört. Ja,
weil so kann man sich da auch ganz schön verrennen mit den, wenn plötzlich irgendwie plötzlich nichts mehr live läuft und alle halt irgendwas anfangen, dann ist natürlich klar, dass so nicht unbedingt die Zuschauerzahlen erreicht werden können, die man sich ja hofft, vor allen Dingen, wenn man ja ganz einfach bei Google Milliarden andere Sachen hat, die man sich.
Es ist halt auch einfach so, du erreichst natürlich, wir hatten ja dann, wenn zum Beispiel Johann König da war, der hat ja, weiß ich, 100.000 Fans da bei Facebook und wir durften dann in seinen Kanal rein streamen.
Ah ja.
Und klar, dann erreichst du natürlich sehr viele Menschen auf einmal, die haben dann auch gespendet und so und haben auch geguckt.
Oh cool.
Aber natürlich auch nicht alle 100.000, das ist einfach, natürlich, Facebook hat ja auch die auch Algorithmen, so ne? Da wird dann erstmal nur an 10% überhaupt ausgespielt und dann sind die auch alle gar nicht gerade da und so weiter. Ja. Aber klar, dann erreichst du natürlich viel mehr Klicks, aber es ist eben nicht so, dass die dann nächste Woche denken, oh Gott,
wieder
letzte Woche war ja Johann König bei Homekneiping, da schalte ich heute mal wieder Homekneiping ein. Das machen die halt eben nicht und naja gut, da war halt vielleicht die falsche Hoffnung. Wir dachten, ein gewisser Prozentsatz würde vielleicht nochmal klicken, aber war halt eher Promillebereich.
Also bei mir im Podcast ist das ganz anders. Ob ich da jetzt jemand Berühmtes sitzen habe oder dich, ist es die Leute
trotzdem. Die treuen. Wir haben treue Zuschauer, haben ja eine Community.
Ja.
Aber es ist eben jetzt nicht, ich sag mal, es ist nicht im 100.000er-Bereich.
Ne? Aber es wird noch, es wird noch. Warte ab, bis die Mutanten die Impfungen unwirksam gemacht haben, dann geht das noch 2-3 Jahre und dann seid ihr mit Homekneiping wirklich so richtig. Dann könnt ihr Homekneiping International machen und so.
Yeah.
Das wird schon.
Wir halten durch.
Okay, sehr schön. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Hast du noch was Wichtiges zu sagen?
Okay. Homekneiping.de.
Also, Homekneiping.de, sehr wichtig. Genau. Okay, ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.